Weißt du, was jetzt bald ansteht?
Nee, erzähl's mir.
Die Iden des März.
Aha, stimmt. Ist das der 15. ist das direkt, ne?
Hier, das ist der 15.
Julius Cäsar oder was?
Da ist Cäsar ermordet worden und da habe ich Geburtstag. Kann ich mal leaken an dieser Stelle.
Ich habe passenderweise ein Brutus-T-Shirt an.
Sehr gut. Und ich erlasse das Dekret, dass jetzt gefälligst die aktuelle Folge Serie Amore von euch gehört wird. Abfahrt. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tacco, tiro, gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto. Serie Amore, der Italien Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike. Ja, ciao a tutti. Dekret hin, Dekret her. Es ist wieder Dienstag. Ihr hört Serie Amore mit mir, Mario Rieker, und mit Marius Soike, der einen langen Bürotag schon hinter sich hat. Ich sehe in seinem Rücken ein schönes Flipchart, wie man das so kennt.
Ich kann die Kamera noch ein Stück drehen. Grüße erstmal in die Runde. Dann ist hier das Trikot von Lukas Moura eingerahmt von Tottenham.
Ah, Tottenham, auch nicht mehr dabei in der Champions League.
Das stimmt, da war ja was.
Da war ja was. Auch das natürlich ein Thema, das wir vielleicht kurz anreißen werden. In dieser Folge konzentrieren wir uns aber auch so ein bisschen auf drei Hauptschwerpunkte, denn es war einiges los und deswegen gibt es vielleicht keine dezidierte Spieltagsnachbesprechung. Erstmal danke, danke, danke. Wir haben uns selber wie eine Grube gegraben, indem wir nach Fragen gebeten haben. Es sind sehr viele reingeflattert von den inzwischen jetzt über 300 Followern bei Serieamore-Podcast auf Instagram. Liebe Grüße und herzlichen Dank an die Community. Zu dieser Serie Amore Community zählt jetzt im Übrigen auch danke an alle Patreons, die uns unterstützen. Und wenn mich nicht alles täuscht, grüße ich heute mal nicht mit dem Vornamen, sondern sag Ciao und grazie mille an Bela Liga.
Ah.
Der ist im Marius Bülter-Rausch reingetroppt in die Supporters-Ecke bei uns. Da gehen natürlich dann auch, sobald ich die Adresse habe, die Sticker raus. Glück auf!
Sehr, sehr
an
geil.
An dieser Stelle.
Sehr, sehr geil.
Ja. Und das war, um mal kurz
einen herzlichen Ruggerio Rizzitelli an dich.
Ja. Und das hat mich überrascht, dass Dortmund da Punkte liegen gelassen hat. Ne?
Ja, das war nicht vorher zu sehen.
Ne. Oh Mann, ey. Wir haben ansonsten, ich habe schon gesagt, viel aus der Community bekommen. Unter anderem schon mal eine Vorankündigung für ein neues Serie Amore Tinder. Eines hatten wir letzte Woche auch schon gepostet. Wer da in Como jetzt am Wochenende vielleicht gemeinsam unterwegs war. Ich weiß nicht, ob sich was ergeben hat. Auf jeden Fall will Dominik Anfang Juni die Stadien bereisen. Sag mir doch mal genauer, was er sich da vorgenommen hat. Hast du das gerade auf dem Zettel?
Ich habe mir das aufgeschrieben, genau. Dominik hat uns geschrieben und gesagt, dass sein Kumpel Gerrit und er zum Saisonfinale ins San Siro wollen, zum Milan gegen Hellas. Und dort drumherum ein bisschen den Dolce Vita-Akku aufladen wollen. Das kann ich verstehen.
Ja.
Und sollten weitere Freunde des gepflegten Rasensports auch vor Ort sein, freuen wir uns immer über neue Bekanntschaften. Bei Dominik könnt ihr euch auch bei Instagram melden unter @raciti41. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. RACITI41.
Okay. Und ja, Ende Mai, Anfang Juni, eventuell sonst auch Tinder-Möglichkeiten mit mir in der Toskana. Mal gucken, zu welchen Spielchen ich mich da ins Stadion bewegen werde.
Vielleicht auf jeden Fall hier Lebowski FC, ne? Oder wie das wieder
fand. Ja, das wollte ich auch noch auschecken, ob die zocken. Es ist auf jeden Fall Florenz gegen die Roma
am vorletzten
Spieltag. Da werde ich doch mal das Artemio Franchi bereisen. In jedem Fall, das ist fest eingeplant. Und vielleicht gibt es ja dann eine Serie Amore-Folge, so per Insta-Live oder so. Apropos Hopping, da kam auch noch eine Frage von Richard zu rein, die, glaube ich, recht schnell und einfach zu beantworten ist. Was wollte er wissen genau?
Er ist an Ostern unterwegs und hatte da in Italien geguckt und allerdings festgestellt, dass Karfreitag und Ostersonntag komplett spielfrei sind und wollte wissen, ob das im katholischen Italien jedes Jahr der Fall ist. Er hat sich dann jetzt für Belgien entschieden, die spielen dann nämlich durch.
Ja, die Antwort ist ganz einfach, ja.
Ja.
Da wird nicht gezockt, da geht man in die Kirche und betet gefälligst.
Jesus hat auch nicht gespielt.
So.
Entschuldige, ich möchte niemandem auf die Füße treten.
Dann war Rebi in Venedig unterwegs und in Piacenza. Videos dazu werden dann noch von Marius bei Insta zur Verfügung für alle gestellt, wenn mich nicht alles täuscht, ne?
Genau, also wir haben einiges an Videocontent reinbekommen, auch von Lukas, nicht wahr, aus Rom. Und das könnt ihr dann in den nächsten Tagen auf dem Instagram-Channel auf jeden Fall begutachten. Und Lukas hat uns auch noch, wenn wir später reinhören, ein, zwei Stadienerlebnisse aus dem Olympico mitgebracht. Also vielen Dank auch da an die Community, dass sie unseren Instagram-Kanal so wunderbar trägt.
Ja.
Und ja, hier immer gut abliefert.
Absolut.
Lieben wir.
Das lieben wir richtig. Wir lieben tatsächlich auch die ganzen Einsendungen, die wir für Tom bekommen haben. Das ist ein bisschen schade, der hat teilweise Fotos geschickt, die man sich nur einmal angucken konnte. Ich glaube, die meisten hast du gesehen.
Ah, Mist, sorry.
Das ist ein, der macht Markus Konkurrenz in Sachen Trikotsammlung, ne?
Absolut, also ihr müsstet euch auf jeden Fall mal irgendwie auf ein Bier treffen. Muss man mal gucken, ob man da das Serie Amore Tinder auch so ausweitet, sozusagen. Also der hat da... Er meinte, er hat sich diverse Trikots im letzten Jahr so geholt, 90% aus dem Sale oder Secondhand, also nicht immer den Vollpreis bezahlt, aber dann auch bei eBay Italia Patches und Flocks gekauft und da war einiges dabei. Immobile Lazio, Cassano Milan, also speziell auf jeden Fall auch, Scalvini Atalanta, altes Juve mit Del Piero, Maradona bei Napoli, Maldini, Giroud bei Milan, Crisito und Destro in Genua und so weiter und so fort. Also das ist eine beeindruckende Trikotsammlung. Vielleicht, wenn du da so einen Altar oder einen Schrank oder sowas hast, dann kannst du auch mal ein Foto von machen und dann scheren wir das irgendwie auch mal rein, Tom.
Sehr schön. Also ein bunter Blumenstrauß da und ja, sehr sehenswert und lesenswert, wie ich immer finde, da vorgezeigt zu bekommen, wie unterschiedlich aber alle auf ihre Art und Weise ihr den italienischen Fußball liebt und lebt. Auch das lieben wir natürlich. Und wir lieben auch die sogenannten Geschichten, die nur der Fußball schreibt. Und da hatten wir am Freitag direkt mal einige davon. Spieltag ist eröffnet worden mit Inter zu Gast bei La Spezia.
Und da hätte Carsten Fuß vorher gedacht, dass er so emotional werden würde. Ne?
Der Wahnsinn. Also ich glaube, das komplette Wochenende hat ein gewisser Lautaro Martinez Albträume von Dragowski gehabt.
Jo.
Ich finde, der bringt auch sonst alles mit, was so Albtraumfaktor ist. Junge, hat der da die Dinger rausgekratzt. Und Lautaro, der da auch einen Elfmeter verschossen hat, im Übrigen jetzt 4 der letzten 8 Elfmeter seit Saisonbeginn 2021-22 verschossen in den Top 5 Ligen Europas, ist er da in bester Gesellschaft. Nur Karim Benzema hat öfter nicht getroffen, der 5 vergeben, aber allerdings bei 17 Versuchen. Er aber Lautaro ansonsten auch noch die ein oder andere relativ große Torschance vergeben und Spezia, unfassbar, gewinnt das Ding dann sogar noch. In Führung gegangen durch einen gewissen Daniel Maldini, Leihgabe von Milan.
Ich hatte es in die Story schon reingeschrieben, also das hat mit dem Papa gar nichts gemacht, ne? dass der gegen Inter das Führungstor geschossen hat. So.
Mega starke Vorarbeit, muss man auch sagen, von Zola,
ja,
der später auch dann den Siegtreffer erzielt hatte, nachdem Lukaku zwischenzeitlich dann noch per Strafstoß ausgeglichen hatte. Bei der starken Vorarbeit in Zolas möchte ich aber auch noch kurz einmal den Namen D'Ambrosio erwähnt haben. Guckt euch gerne mal das Tor an. Und dann überlegt ihr mal, wie man das besser verteidigen kann, eventuell. Ich glaube, es hätte die Möglichkeiten gegeben, Zweikämpfe da besser zu bestreiten. Aber was weiß ich schon.
Womöglich. Und so oder so, ich meine jetzt dadurch, dass Spezia gewonnen hat und Hellas nicht gewonnen hat, sind es ja jetzt schon wieder 6 Punkte auf einen Abstiegsplatz, glaube ich. Und
5.
Gut. Auf jeden Fall der Chancen auf den Klassenerhalt für La Spezia durch diesen nicht, vielleicht nicht unbedingt eingeplanten Sieg drastisch gestiegen. Aber auch so oder so bin ich mir recht sicher, dass wir Ballan-Sola nächstes Jahr auf jeden Fall in einer ersten Liga sehen werden.
Ja, ich glaube, über Inter müssen wir gleich noch ein, zwei Worte verlieren. Aber zuvor, weil wir es angesprochen hatten, Papa-Sohn, das war für dich Anlass genug, da mal was rauszusuchen.
Genau, ich bin in die Transfermarkt-Datenbank abgetaucht. Vater-Sohn-Statistik Serie A hatten wir, glaube ich, vor ein paar Äonen schon mal. Aber ich wette, ihr erinnert euch nicht mehr dran. Ich habe mich nämlich auch nicht mehr dran erinnert. Interessanter Fact vorher noch Daniel Maldini. Das war sein 3. Tor in der Serie A. Und jetzt gegen wen hat er die anderen beiden gemacht? Mario, weißt du das noch?
Oh, jetzt nicht nochmal Inter, oder?
Nee.
Nee, wahrscheinlich einmal noch gegen Juve?
Nee. Es schließt sich sozusagen der Kreis, also so ein bisschen, wenn man Inter in den Kreis mit reinbezieht, denn das erste Tor hat er gegen Spezia erzielt letzte Saison.
Ah, okay.
Das zweite diese Saison gegen Milan.
Ah, stimmt. Ja, klar. Ach, lustig.
Ja. Auch so, das sind auch dann diese Geschichten. Na, egal, lassen wir das. Ja, Väter, Söhne. Natürlich durch die weiterhin vorhandene Rekordstatistik von Paolo Maldini in der Serie A sind beide Maldini oder Generation oder alle drei Maldini-Generationen auf Platz 1 der summierten Spiele von Väter und Söhnen in der Serie A, also Cesare und Paolo zusammen mit 1058, natürlich ganz, ganz unangefochten, aber Paolo und Daniel mit 675. Das jetzt gegen Inter war Daniels 28. da dicht hinterher folgend. Und es gibt noch ein paar andere, gerade noch aktive Söhne von Serie A-Legenden, die alle noch gar nicht oder teilweise zumindest noch gar nicht so viele Spiele absolviert haben, wo dann die Väter für die herausragende Platzierung sorgen. In den Top 10 haben wir Gianluca und Mattia Pagliuca.
Bologna.
Exakt. War aber, habe ich gesehen, in der Hinrunde in die Serie C ohne durchschlagenden Erfolg zu Imolese verliehen und spielt jetzt auch im Bologna-Profikader überhaupt keine Rolle. Aber zusammen kommen sie, dadurch, dass Mattia einen Einsatz letzte Saison hatte auf 593 Spiele. Dann haben wir dicht hinterher folgend natürlich Enrico und Federico Chiesa, das ist klar, mit 571. Und auch weiterhin in den Top 10 Luca und Gabriele Marchegiani. Ja, ich weiß es nicht. Mit 423. Sohn Gabriele, auch wie sein Vater ein Torwart, hat einmal fürs Ball in der Saison 2017-18 gespielt, jetzt gerade bei Trento in der Serie C aktiv. Knapp dahinter die Simeones und die Destros mit je 409 Spielen. Also da wird sicherlich auch noch der Einzug in die Top 10 irgendwann gefeiert. Die Francescos auf Platz 15. Und vielleicht, wobei, naja, also Handanovic sah ja jetzt teilweise auch schon wieder nicht so gut aus. Vielleicht gibt es da ab nächster Saison dann ja einen gewissen Filip Stankovic als Nummer 2 bei Inter, hinter Onana. Der ist gerade nach Volendam in die Niederlande verliehen, hat noch kein Serie A-Spiel bestritten, aber durch Dejans starke Statistik natürlich auch irgendwie schon weit vorne. Und vielleicht macht er ja auch als Torwart von Inter in Zukunft oder von einem anderen Verein irgendwie noch das ein oder andere Serie A-Spiel.
Ja, gut möglich. Ja, doch immer nette Statistiken und Namen, die dann da auftauchen. Inter, habe ich gesagt, müssen wir ganz kurz reden. Also werden den Spieltag jetzt mit 18 Zählern in jedem Fall hinter Napoli beenden.
Da haben wir letzte Folge noch gesagt, dass sie das ja fast wieder aufgeholt haben, ne? Mit dem, als Napoli verloren hat und Inter gewonnen.
Ja, und jetzt eben, wenn ihr das hört, am Abend die Partie bei Porto. Man geht mit einem 1-0 in dieses Rückspiel des Champions League Achtelfinals und dann am Ende der Woche absolutes Topspiel zu Hause gegen La Juve. Thomas Hörner steht in den Startlöchern, denn wenn sie da ausscheiden, dann glaube ich, ist doch mal wieder ein Negativ-Inter-Schwerpunkt angesagt. Vermutlich würde er sich den gerne schenken. Allerdings, das ist jetzt ein Konjunktiv-Hot-Take, nach dem Spiel gegen Juve ist ja Länderspielpause. Wenn Inter gegen Porto rausfliegt und gegen Juve verliert, würde ich nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass Inzaghi nach der Länderspielpause noch an der Seitenlinie bei den Nerazzurri steht.
Dann wird wahrscheinlich das Minimalziel Champions League Qualifikation für nächste Saison arg in Gefahr gesehen und ich würde da mitgehen.
Ja, und dann ist noch Florenz kommt dann und dann kommt schon das Hinspiel im Halbfinale der Coppa auch gegen Juve. Also ganz wichtige Wochen, kann aber natürlich auch alles ganz anders kommen, wenn man da dann jetzt in Porto den Vorsprung verteidigt und weiterkommt und dann am Wochenende auch gegen Juve gut aussieht, dann sieht die Welt da auch schon wieder ein bisschen positiver aus, glaube ich.
Ja, ich hatte auf jeden Fall gelesen, dass das Inter zu diesem Zeitpunkt noch nie oder auf jeden Fall schon lange her so viele Niederlagen in der Serie A kassiert hat. Es sind ja jetzt 26 Spiele haben sie absolviert und das war schon die 8. Niederlage. Mhm. Also so viel hat aus den Top 5 auch keine andere Mannschaft. Die Roma damit 7, jetzt haben wir gegen Sassuolo verloren, Atalanta hat auch 8-mal verloren. Aber ja, das ist schon eine Hausnummer für einen eigentlich Meisterschaftskandidaten.
Ja, ich glaube seit 94, 95 auch nicht so oft verloren. Ja. Zum selben Zeitpunkt nur einmal 2011 und 12 öfter. Okay, das hat jetzt keinen Sinn gemacht. Nur zweimal öfter, ja, verloren. So, ja. Keine gute Sache. In jedem Fall. Und ja, das nach oben hin können sie sich ja eh abschminken. Also bin da ganz gespannt und das wird ganz entscheidend sein, was da gegen Porto passieren wird. Glaube ich, lohnt sich das eventuell mal anzuschauen. Das für mich auch vorzuziehen, dem anderen Traditionsduell Man City gegen Leipzig am Dienstagabend.
Milan hat es ja vorgemacht. Ne? Also ich meine, dadurch, dass kurz nach Aufnahme Milan erst spielt gegen Salernitana und da den 26. Spieltag beschließt, können wir das ja jetzt kurz einmal einwerfen. Die haben den Vorsprung gegen Antonio Conte über die Zeit gebracht. Und vielleicht damit auch dafür gesorgt, dass das Tischtuch zwischen Conte und den Spurs endgültig zerschnitten ist.
Ja, boah, das war nach vorne so wenig von Contes Team. Das war so wenig. Aber auf jeden Fall da auch starker Auftritt von den Rossoneri inklusive Gästeblock. Boah, was mich da aber komplett kirre macht, dass da inzwischen Leute Videos aus dem Stadion hochladen und dann einfach dieses Perché ti amo drunter legen. Stadion-Remix und dann denkst du zwischendurch so, hey, haben die es da auch gesungen? Haben sie aber gar nicht. Das sind diese Insta-TikTok-Scheiße. Wobei allein das Lied und das im Stadion ja geil ist. Wirklich die letzten Wochen auch Kollegen von The Zone, liebe Grüße, Lukas, ne? Durchgehend Ohrwurm.
Jo, dieses glaub Ding. Glaube ich.
So, nach der Niederlage gegen Lazio, Napoli wieder in der Spur. Topspiel gegen Atalanta 2-0. Für sich entschieden. Quiccia ist da einmal durch den Strafraum getanzt. Das war wieder Kvaratskhelia at its best.
Ja, Quaradonna.
Ja, wirklich. Also unfassbar. Sehr stark gespielt, das Ganze. Und sich somit auch dann jetzt wieder Selbstvertrauen geholt. Für das Rückspiel gegen die Eintracht, das ja sportliche Themen eher weniger abgeworfen hat, weil es überlagert wurde von dem ganzen Kartendekret, Hickhack, Scheißdreck, muss man ja tatsächlich jetzt diese Woche, darf man das auch nochmal deutlich unterstreichen, das ist so ein Armutszeugnis, wie ich finde, und mir ist auch da scheißegal, wer da drin Schuld hat oder wer das haben will, das ist einfach solche Sachen auf dem Rücken der Fans, für die, auch gerade die Eintracht-Fans, für die das was ganz Besonderes gewesen wäre, die Reise auszutragen, ist mehr als nur ärgerlich, wie ich finde.
Ja, voll. Also da gab es jetzt am Montag Nachmittag die Entscheidung, Eintracht hatte da ja Einspruch, irgendwie einstweilige Verfügung eingelegt beim Gericht, das ist dann auch erstmal durchgegangen, hat die Region Kampanien wiederum Einspruch erlegt und ja, letztlich ist es so, dass die Eintracht darauf verzichtet, weil Fans, die aus, ich glaube sogar, die einfach direkt aus Frankfurt kommen, die hätten kein Ticket kaufen dürfen. Und ja, das ist ja Quatsch. Ja, also ich finde auch, dass das Letzte ist. Also ich weiß nicht, da ist in der Gruppenphase Fans aus Liverpool, da hat man es geschafft, die im Buskorridor irgendwie vom Flughafen ins Stadion zu bringen und da ist auch nichts passiert. Also ich bitte euch.
Ja. Absolut lächerlich. Ganz kurzen Nachtrag noch, aber weil Kim und Meret jetzt auch wieder auf dem Weg der Besserung sind, haben ja dann nicht gespielt, beziehungsweise Meret wurde ersetzt durch Golini, der das erste Spiel gemacht hat. Da finde ich noch spannende Randnotiz im Übrigen, die Mauri mir vorhin geschickt hat, dass Golini da ja auch gesagt hat, dass er so glücklich ist, wieder in der Mannschaft, wo er akzeptiert wird, zu spielen. Hat deshalb irgendwie gesagt, dass er bei der Fiorentina nicht glücklich geworden ist, weil er sich da auch ein bisschen verarscht vorgekommen ist.
Ah, okay.
Eigentlich gesagt, er spielt dann Terracciano etc. pp. Gleich mal zu Null gezockt. Und ich war gerade, Entschuldigung, das muss ich einmal kurz sagen, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil auf meinem Arbeitshandy, ich glaube, ich bin durch einen Zufall in einen E-Mail-Thread aufgenommen worden, wo Kosten des Mailänder, des Zone Italy-Teams diskutiert werden. Und eventuell heißt er auch einer Mario. Und
stark.
Liebe Grüße. Oh, da ist auch noch ein Ding gerade vor uns geschickt worden. Ne? Die Serie A überlegt sich, Sky Italia zu kaufen und dann da seinen eigenen Serie A-Sender zu machen.
Ja, bitte. Also.
Das würde das Ganze natürlich aus journalistischer Sicht voranbringen. Mhm. Jo, also, Kartenhickhack, kompletter Bullshit. Ansonsten wurde sich ja da auch gewünscht, dass wir ein bisschen ausführlich über Napoli und die ganze Situation sprechen. Ich finde, da ist gerade auch noch ganz interessant.
Situation im Sinne von Fansituation.
Ja, genau. Ne?
Protest in den Kurven und so weiter und so fort.
Mauri hat es mir ein bisschen erklärt. Er bat darum, seine Sprachnachrichten eher zu zitieren und wiederzugeben, weil er sie nicht perfekt angehört hat. Weil ich finde, Mauri kann man immer zuhören. Aber
absolut.
Kann es da mal so ein bisschen zusammenfassen. Ich glaube, wir hatten auch gar nicht ausführlich drüber gesprochen, da übers Hinspiel in Frankfurt. Da gab es ja auch Prügelei im Napoli-Gästesektor.
Okay.
Hing damit zusammen, dass da die eine Ultragruppe nicht oder zu spät reingekommen ist, die anderen deswegen protestiert hatten und Stimmungsboykott machen wollten, sich aber dann, ich nenne es mal so, selbst welche dazu auserkoren haben, Ultra zu spielen und Stimmung zu machen. Ja. Ist nicht immer eine gute Idee. Und deswegen gab es da ein paar Ordnungsschellen in den ersten Reihen, um es mal so auszudrücken, ohne körperliche Gewalt romantisieren zu wollen. Das natürlich nicht. Jetzt Fanproteste und das macht es natürlich irgendwie noch bitterer in diesem Spiel, wo wir so uns drauf gefreut haben, was die Stimmung angeht. Napoli, beide Kurven ansonsten und insgesamt das Stadion gilt schon auch als eines der härter reglementierten Stadien. Ob das jetzt von Ordnungssicherheitskräften an sich ist, ob das von der Stadt kommt oder auch, dass da De Laurentiis vermutlich mit seinen Finger im Spiel hat, da ist einiges so an Tifo-Material streng reglementiert. Also geht es um Schwenker, Doppelhalter, wo dann keine Fahnenstöcke mit reingenommen werden dürfen. Dies, das, also irgendwie Sachen, womit, glaube ich, auch De Laurentiis da versucht, irgendwie eher ein Familienerlebnis-Ding draus zu machen, aber ich finde, das eine schließt das andere nicht aus. Also ich sehe immer so viele Kinder auf den normalen Tribünen und dann lass doch die Tifosi da in den Kurven ihr Material haben, mit denen die ordentlich Stimmung machen können. Und deswegen ja, sind sie da ziemlich von angepisst und es kann jetzt eben sein, dass Kurve A und Kurve B da dann jetzt auch erstmal keinen organisierten Support anbieten werden. War auch zuletzt, glaube ich, bei Juve ein bisschen der Fall. Wir hatten es auch bei Torino, die beim Derby auswärts weitestgehend boykottiert haben. Ich finde es ein legitimes Mittel und es ist auch wichtig, dass die Fans da auf sich aufmerksam machen.
Ja, voll.
Schade ist es trotzdem natürlich.
Ja, also ich meine, du spielst die vielleicht erfolgreichste Saison seit fast 25 Jahren und dann kommt halt sowas irgendwie dazwischen, so dass man sich da auch nicht auf, also von Vereinssicht dann, aus Vereinssicht irgendwie ein bisschen offener zeigt, sondern da irgendwie mit der harten Hand durchgreifen muss.
Ja.
Beide Seiten müssen immer beide Perspektiven sehen, aber es wird halt nicht, passiert nicht, so, keine Ahnung, es nervt.
Nervt in jedem Fall. Genauso wie mal der Versuch von mir vor 2 Wochen irgendwie eine Wann-werden-Sie-Meisterpunkte-Rechnung aufzustellen, wo ich mich ja gehörig in die Nesseln gelegt habe. Deswegen werde ich jetzt erstmal in Sachen Abstiegskampf und Meisterschaft da die Finger raushalten. Aber du hattest aufgeschrieben, dass Jörn da was mit einer Punkterechnung angeschickt hatte. Das ist mir durchgerutscht, ehrlicherweise. Worum ging es da?
Ja, er hatte ist in die DMs geslidet und hat geschrieben, Jungs, Napoli seit gestern endgültig durch. Die brauchen aus 12 Spielen noch 4 Siege, um auf 80 Punkte zu kommen. Inter benötigt dafür noch 10 Siege aus 12 Spielen, wie die anderen auch. Zumal die noch gegeneinander spielen. Schon nächster Spieltag Roma Lazio und Inter Juve. Beim aktuellen Punkteschnitt rollen die Verfolger Eber höchstens 75 ein. So viel zu Mathe.
Okay, das klingt deutlich plausibler als das, was ich da vor 2 Wochen erzählt habe, wo ich auch nicht mal irgendwie 34 Spieltage angesetzt habe statt 38. Also, da nochmal. War einiges an Quatsch mit dabei, was ich erzählt habe. Zum Ende des Napolis-Parts vielleicht nochmal eine schöne Sache aus der Statistikkiste. Quietscher und Victor haben gemeinsam jetzt 51% der Tore erzielt oder aufgelegt hatten.
Und das war ja auch wieder Osimhen, der Quietscher aufgelegt hat, ne?
Ja, genau. Ja. 43 Tore von 84. Einer der beiden immer direkt involviert.
Starkes Du.
Absolut.
Starkes Du.
Absolut. Ah, zu Atalanta gab es noch eine Frage.
Genau, gab es noch eine Frage von Shugi. Und zwar, wenn es irgendein Team in der Serie A gibt, das Juve noch die Möglichkeit gibt, nächste Saison international zu spielen, dann ist das nur Atalanta. Und das ist gar nicht so weit hergeholt, denn Juve hat nur noch 4 Punkte Rückstand auf Atalanta. Das ist schon krass, finde ich. Es ist nicht nur das Spiel gegen Napoli, es sind diese katastrophal unbeständige Konstanz. Warum bekommt das Gasperini nicht auf die Reihe? Könnte man auch mal bei Serie Amore besprechen.
Ja, wobei Atalanta ja Sechster ist. Ne? Also, europäisch oder Champions League? Was war die Frage?
Europäisch.
Ja.
Also der 6. Rang ist ja safe.
Ja.
So, und wir hatten das ja, glaube ich, letzte oder vorletzte Woche, dadurch, dass das Halbfinale das andere in der Coppa ja Cremonese gegen Fiorentina ist, kann es natürlich sein, dass wenn die gewinnen, da der Europa League Platz hinfällt und Platz 7 daneben nicht mehr reicht.
Ja, das stimmt. Ja, gewisse Gründe für die Unbeständigkeit Bergamos hatten wir auch schon besprochen und das hat wahrscheinlich auch schon so seine Berechtigung, dass man da nicht der ganz große Schwarzmaler jetzt werden müsste, aber jetzt eben nur 1 Punkt aus den letzten 4 Spielen ist schon arg wenig,
möchte ich mal meinen. Da hast du halt viel Verletzungsthematiken, so natürlich, wir hatten das mit Zapata besprochen, Hartebur fällt ja jetzt auch schon wieder mit Kreuzbandriss aus und
das ist extrem bitter tatsächlich.
Ja, finde ich auch. Also es sind ja, wenn man Atalanta bespricht, dann kommt man ja um die Außenverteidiger nicht drumherum, das sind die wichtigsten Leute in Gasperinis System und wenn da keine Konstanz auf diesen Positionen, ich glaube Zapacosta war ja auch lange raus in der Hinrunde und ja, das kommt dazu und dann eben dieser immerwährende Umbruch und dass es vielleicht dann an einigen Stellen auch eben nicht immer greift. Da sind wir dann auch wieder bei den Außenverteidigern, also dieses Duo aus Hartebur und Gosens, das ist in dieser Form nie noch nicht passend ersetzt worden. Freuler ist da weggebrochen mit als ganz wichtiger Spieler im Mittelfeld. Dann funktioniert der Sturm nicht mehr so gut, auch wenn Luckmann und Højlund natürlich auch gut scoren und super talentiert sind und auch super mitspielen und so. Aber diese absolute Brillanz aus den besten Tagen von Zapata, Muriel, Iličić, Papu Gomez und so, die ist eben nicht vorhanden. Und ich glaube, da kommt viel zusammen. Und vielleicht hat man auch bei dem einen oder anderen dann mal irgendwie so guter Scouting ist daneben gegriffen oder es dauert halt ein Jahr länger oder so. Ja, also ich bin auch dagegen, das bei Atalanta zu schwarz zu sehen, denn das ist ja auch immer eine Frage des Anspruchs. Ich meine, klar haben die jetzt ein paar Jahre oben mitgespielt, aber das geht dann bei solchen Vereinen eben auch schneller, die finanziell nicht so gut aufgestellt sind wie andere, die sich da irgendwie oben wieder reinkaufen können, in Anführungszeichen. Wenn da mal ein, zwei Entscheidungen daneben liegen und auf dem Transfermarkt und du hast Verletzungspech dazu, dann geht das halt schneller in die Hose als bei anderen Vereinen.
Apropos Unbeständigkeit. Die Roma. Die Roma. Unter der Woche stabil und gut in der Europa League, in der von uns ja als wirklich schweren Paarung gegen Real Sociedad das Hinspiel durch Treffer El-Sharawis und Kumbula mit 2-0 für sich entschieden, Hinspiel gegen Real Sociedad. Das auf der einen Seite und dann am Wochenende in der Liga sah es eben ganz anders aus, aber wir haben es ja auch schon gesagt, hierzu den Roma-Part inklusive auch atmosphärische Eindrücke aus dem Olympico, das übernimmt Lukas für uns.
So, ragazzi, Grüße aus Rom beim kurzen Spielbericht zum Spiel der Roma gegen Real Sociedad am Donnerstag beim Europacup. Sind Mittwoch, Donnerstag mit dem Nachtzug aus München angereist. Waren dann vormittags bereits in der Stadt und konnten so noch das milde Wetter genießen. Das Spiel ja bereits um 6:45 angefangen hat, sind dann rechtzeitig zu Fuß aus dem Centro los zum Stadion. Stadion, auch wenn es ein bisschen in die Jahre gekommen ist, hat es doch irgendwie seinen ganz eigenen Charme. War auch mit über 60.000 Leuten wieder gut, sehr, sehr gut gefüllt. Kartenpreise mit 28 Euro auch ganz okay. Karten konnte man relativ problemlos online über die Website der Roma kaufen. Unsere Plätze waren in Kurve Nord, direkt in den Gästeblock, welcher auch ganz gut gefüllt war, zur Hälfte mit Auswärtsfans, die mit ihren markanten blauen und weißen Trikots schon auch den ganzen Tag in der Stadt aufgefallen sind. Ja, Bierpreise mit 5 Euro für nicht mal 0,4, selbst im Vergleich zu deutschen Bierpreisen, Unverschämtheit. Stimmung im Stadion dagegen war großartig, gerade auch schon vor dem Spiel wurde mit den Klassikern Mein Solo, Mein Roma, Roma eingeheizt und wirklich sehr stimmungsvoll ins Spiel, das wieder mal von der Effizienz der Roma geprägt war. Erstes Tor nach 13 Minuten, sonst auf dem Spielfeld in der ersten Halbzeit, bis auf den Pfostenschuss der Gäste, nicht mehr allzu viel passiert, aber dennoch sehr unterhaltsam. In der zweiten Halbzeit dann dasselbe Spiel. Jetzt Spanier versucht durchzukommen, haben es aber nie so richtig geschafft. Roma hat dann kurz vor Schluss noch das 2-0 geschossen. Und nach dem Tor ist das Stadion zum Hexenkessel geworden. Das ganze Stadion ist mit abgegangen. Abgerundet wurde das Ganze dann noch mit dem Klassiker Grazie Roma nach dem Spiel. Und danach machte man sich schon wieder zu Fuß auf den Weg Richtung Stadt, wo man den Abend noch ausklingen ließ.
Also, dass der Spaß auf europäischem Parkett, Juve, können wir gleich nochmal dezidiert zu. Lass mich die Gelegenheit nutzen, hier auch einmal zu updaten, was die anderen Teams in der Conference League, also eine Pokalveranstaltung unten drunter veranstaltet haben. Ja, schöne Doppelung. Lazio hat schon am Dienstag gezockt und zu Hause gegen Alkmaar verloren und die Fiorentina, die einen extrem guten Lauf gerade hat, gewinnt das Hinspiel zu Hause gegen Sivasspor mit 1-0 und dann am Wochenende die Fiorentina und übrigens 2-0 noch bei Cremonese gewonnen. Lazio nur 0-0 gegen Bologna. Nicht perfekt die Woche für Sarri, nachdem man davor so toll gegen Napoli, zumindest ergebnistechnisch, aus dem Spieltag gekommen war. Genau, das dazu und dann jetzt eben am Wochenende die Roma in der Liga da unbeständig und mal wieder vogelwild. Vogelwild gilt ja irgendwie auch für das Team, gegen das sie gespielt haben. Sassuolo, da unter der Woche wollte ich noch sagen, Kumbula mit dem Tor. Am Wochenende Kumbula wieder Kumbula.
Es hatte Flo auch noch mal geschrieben, so, ja, blöd.
Was hat er davor einmal gemeint, immer wenn es ihm mal schlecht geht, dann...
Guckt er sich an, wie viel Roma für Kumbula gezahlt hat.
Ja, genau. Ja. Und genau, jetzt überlege ich gerade, welches Tor war das eine von Sassuolo? Oh, das hat gerade vorhin die Serie A gepostet. Ich weiß nicht, welches der vier Tore war. Und dann geht er rein. Ey, guckt euch das mal an. Das ist vogelwild. Da stehen 9 Römer im Strafraum. Spinazzola wird getunnelt, wird hops genommen und bleibt dann einfach stehen. Und alle anderen bleiben auch stehen. Und da, also, es hätte mich wahnsinnig gemacht.
Das sind eigentlich so Szenen, dann nimmt dich Mourinho dann erstmal 4 Wochen raus, ne?
Ja. Und da war auch das Geile, dann nach dem Spiel gab es auch irgendwie auf dem Feld noch irgendwie Szenen, das habe ich gerade vorhin auch gesehen, das Video, und da hat der Schiri schon irgendwie die rote Karte, da hat er, glaube ich, mit Karlsdorf geredet und hatte irgendwie schon so Karten in der Hand, und dann kommt von rechts Mourinho ins Bild gelaufen, guckt so auf die rote Karte und dreht wieder weg, und dann, das ist, hat einer dazu geschrieben, Mourinho be like, ah, nee, heute nicht.
Ausnahmsweise.
Hat er einfach gesagt, okay, ich gehe jetzt da nicht hin. Aber ja, völlig wild und in jedem Fall eine Partie, die, glaube ich, auch sehenswert war. Und deswegen darf auch Lukas hier dann nochmal seine Eindrücke zum Abschluss seiner Woche in der ewigen Stadt schildern.
So, jetzt hier nochmal Grüße aus Rom in meinem zweiten Spielbericht aus der ewigen Stadt vom Spiel der Roma gegen Sassuolo in Gastring Sonntagabend. Wetter tagsüber, sonnige 20 Grad, weswegen man auch mit dem T-Shirt rechtzeitig wieder Richtung Olympia aufbrechen konnte und so wieder rechtzeitig und pünktlich in der Kurve Nord eingefunden haben. Kartenpreise mit 20 Euro auch okay. Im Gästeblock waren dieses Mal nur 30 Leute. Stimmung auf Heimseite vorm Spiel wieder schon sehr, sehr gut. Was sich dann natürlich aber sehr schnell geändert hat, nachdem Solo sehr schnell 2 Tore geschossen hat. Hoffnungsvoll wieder aufgekeimt, wo dann der Anschlusstreffer erzielt wurde, das 2:1. Wo auch die Stimmung dann wieder besser wurde. Als man eigentlich dachte, wir sind schon in der Halbzeit, kam dann noch dieser dumme Tritt und die rote Karte in der Elfmeter, was zum 2-Tore-Rückstand für die Roma geführt hat. Da hat man dann, in der zweiten Halbzeit hat man dann mit einem Kunstschuss von Dybala mal den Anschlusstreffer geschafft. Hat letztendlich dann auch nicht viel gebracht, weil Sassuolo noch dann das 4:2 geschossen hat. Auch wenn die Römer mit Anschlusstreffer in der 94. Minute aber zu spät gefallen ist, da konnte man dann nichts mehr machen. Stimmung war trotzdem an sich ganz okay. Stadion hat sich dann dem Spielverlauf geschuldet, relativ früh relativ geleert, muss man sagen. Genau, und sind nach der Niederlage gegen den 13. sind alle relativ geknickt aus dem Stadion, auf einer Seite aus dem Stadion rausgegangen. Grüße aus der ewigen Stadt und ciao.
Herr Gali, Grü auch an dich, Lukas, und grazie mille. Danke, dass du uns hier beliefert hast, sowohl mit Fotos, Videos, als auch eben mit diesem Erlebnisbericht. Das frischt das Ganze hier doch schön auf zwischen dem ganzen Gedanken- und Wortwust, den wir loswerden. Juve, über Juve müssen wir noch sprechen. Zum ersten einmal Paul Pogba.
Jo.
Am Donnerstag steht er nicht im Kader, nachdem er mal wieder sein Comeback gegeben hat gegen Freiburg, weil er zu spät zum Training kommt. Und jetzt fällt er verletzungsbedingt wieder einen Monat aus. Also der verdient 8 Millionen im Jahr?
Netto.
Netto, ja. Ciao, ey. Wahnsinn.
Das hat sich gelohnt.
Ja. Ist für ihn natürlich auch super bitter, da
ja, also
so ein Video, wie er in ein Auto steigt und einfach sagt, so, ey, ich habe gerade keinen Kopf für Autogramme, Fotos, Interviews, lass mich bitte alle in Ruhe. Ist natürlich verständlich aus sportlicher Sicht. Würde ich die Juve-Woche mit so lala unterschreiben. Also in der Europa League habe ich
da mir das... Da wären wir drin gewesen, ne?
Die ersten 30 Minuten waren die so dominant gegen Freiburg. Kein Stich haben die Breisgauer gesehen, die Breisgau-Brasilianer, die ich ja dann am Sonntag kommentiert habe gegen Hoffenheim. Habe ich unter anderem im Übrigen einmal Martin Spannring im Live-Kommentar untergebracht.
Stark. Wirst du dann jetzt eingeladen in den ist das der Moviepark oder wie heißt das?
Europapark. Ja, genau. Europapark. Ja, ja, ich hoffe. Ganz liebe Grüße. Also würde ich mich natürlich freuen über eine Einladung.
Nee. Hashtag Friends, Hashtag Chalanoglu oder wie war das?
Auf jeden Fall, deswegen habe ich mir das am Donnerstag auch über 90 Minuten gegeben. Und dann stellen die wieder das Fußballspielen ein. Man muss auch sagen, die haben kaum was zugelassen. Der eine Treffer, der dann noch von Freiburg erzielt wurde, ist zu Recht aberkannt worden. Und zusätzlich dazu gab es noch einen Torschuss. Das muss man Juve lassen. Aber wenn ich dann ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern darf, glaube ich, das geht jetzt ohne Namen zu nennen, da ich dann eben im Vorfeld der Partie gegen Hoffenheim mit einer Person aus dem Trainerstab der Freiburger telefonieren durfte. Überrascht ist, glaube ich, das falsche Wort, aber sagen wir mal so, es wurde sehr wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass Juve mit diesem 1:0 zufrieden war, denn man war sich selber darüber im Klaren, dass man gerade in so Spielen, wo man eher unterlegen ist, vor allem auswärts, hat Freiburg schon ganz andere Dinger diese Saison gehabt. 1:5 gegen Dortmund, Leipzig ist über die drüber gefahren, Bayern ist über die drüber gefahren und ich weiß nicht, ob Allegri und Staff das im Scouting versäumt haben. Also da war sich wirklich auch die Freiburger selber darüber im Klaren, dass die da hätten mit 3-4 Toren nach Hause geschickt werden können. Und so ist es nur ein 1:0 und alles drin im Rückspiel.
Ja.
Und auf der anderen Seite dann am Wochenende ein wildes 4:2 gegen Sampdoria.
Hat Sampdoria plötzlich das Tore schießen gelernt. Aber auch nur 2 Minuten lang.
Ja. Bremer und Rabiot, dann Augello und Juricic, 2:2 stand es zur Pause. Dann nochmal Rabiot, Vlahovic verschießt einen Elfmeter. Und dann tatsächlich, glaube ich, Torpremiere für Solé.
Ich glaube auch, ja. 94.
Ja. Schönes Aber Rabiot?
Ja. 7 Tore jetzt, best torgefährlichster Mittelfeldspieler der Liga, ne?
Ja.
Meine ich gelesen zu haben. Also da empfiehlt sich auf jeden Fall jemand für den größten Vertrag seiner Karriere.
Bei Juve oder woanders?
Das weiß man noch nicht so genau. Ich glaube, da guckt er mal, auf wie viele Tore er bis zum Saisonende noch so kommt.
Kriegt er nochmal da 3 Jahre, 8 netto? Das wäre auch auf jeden Fall ein Juve-Vertrag. Aber er ist gerade auch gut, aber na gut, das sollen dann andere beurteilen, was man an Arbeitspapieren noch so ausstellen möchte und kann.
Nee, ist ja schön zu sehen, dass er auch mal ein bisschen konstanter über ein paar Wochen in der Lage ist, sein Potenzial abzurufen. Denn dass der was kann, das wusste man ja eigentlich.
Ja, das stimmt. Und wie gesagt, jetzt 38 Zähler, das ist ein Punkt vor Stadtrivale Torino, die bei Lecce gewonnen haben im Übrigen. Und du hattest es vorhin schon mal angedeutet, nur noch 4 hinter Rang 6. In der Europa League ist man noch, im Pokal ist man noch hinter der Roma und aktuell Milan. Also hinter der Roma Platz 5 sind es 9. Ja, 11 auf Lazio. Jo, aber man wäre ohne Punktabzug, das haben wir auch schon mal erwähnt, unangefochten Tabellenzweiter. Und das wird Kollege Allegri nicht noch das eine oder andere Mal rausholen. Ne?
vermutlich nicht. Der Ehren-Oscar, das war auch gestern Oscar-Verleihung gewesen. Ne?
Wir sind Oscar.
Was?
Wir sind Oscar, sage ich. Mhm. Markus Söder hat sich auch gefreut, Schauspielerin aus Nürnberg.
Ach so.
Das sieht man wieder, dass das Land Bayern da auch sehr viel mit zu tun hat.
Nee, also der Ehrenoscar, also was Markus Söder sagt, ist auf jeden Fall auch immer wichtig.
Der Ehrenoscar spielt immer noch für 15 Millionen im Jahr in China, oder?
Das auch, ja, das auch. So, jetzt beende ich meinen Satz.
Entschuldigung.
Geht an Dejan Stankovic. Verliert, aber läuft nach dem, ich glaube, es war nach dem Abpfiff zu Dusan Vlahovic, der den Elfmeter verschossen hat, und nimmt ihn erstmal in den Arm und tröstet ihn.
Also, echt?
Das ist doch ein Ehrenmann. Ich meine, der ist Roter Stern Belgrad, und ich glaube, Vlahovic kommt aus der Jugend von Partizan.
Aber musste Vlahovic getröstet werden?
Weiß ich nicht.
Okay.
Auf jeden Fall ist er danach zu ihm hingegangen, hat ihn umarmt.
Okay.
Ich glaube, also bei Vlahovic läuft es ja nicht so super rund im Moment, und dann verschießt er den Elfmeter so. Zumindest haben Markus und ich das in unserem WhatsApp-Chat so aufgefasst.
Okay. Ihr Körpersprachen-Experten.
Ja.
Oh, das waren Zeiten, wo man es gemacht hat. Wenn man irgendwie Trainer an der Seitenlinie danach beurteilt hat, wie sie rausgekommen sind aus der Kabine und so.
Werner Lorand zum Beispiel.
Ja. Jo, also gut, allerletzter Strohhalm für Sampdoria ist am nächsten Spieltag das Spielchen zu Hause gegen Hellas.
Ja, genau.
Aber halt auf Spezia sind es 12 Punkte.
Also nein, wir waren uns ja, glaube ich, letztes Jahr schon einig, dass das nichts mehr wird.
Ja.
Frage zu Juve haben wir noch reingeschickt bekommen. Von Tom übrigens, unserem neuen Cheftrikotsammler. Mhm. Und zwar, was denkt ihr, wie es mit Juventus weitergehen wird? Vorstand, Kader, etc. Meine Meinung, ordentliche Führung einsetzen, auch Del Piero einbinden, wenn möglich, Kader aufräumen, gilt auch für Vlahovic, trauriger Smiley. Und versuchen, um junge italienische Spieler ein Team aufzubauen. Beim Trainer halte ich es für die Jungs von IFTV. Mit Allegri wird es keine Entwicklung geben. Und da werfe ich doch einfach nochmal wieder den, weil wir ihn schon einmal genannt haben, den Namen Conte in den Raum. Der wird ja womöglich frei.
Wo war die Frage? Alles perfekt erklärt.
Ja, genau. Ich weiß nicht.
Aber das Real Life ist nicht Football Manager 2023.
Das ist korrekt. Ich weiß nicht, ob Del Piero, klar, als Maskottchen sozusagen, ich weiß nicht, ob er was managementtechnisch drauf hat. Aber klar, an sich musst du so eine Figur einbinden.
Ja.
Irgendwie.
Voll.
Und ansonsten, klar, braucht es, das haben wir ja auch schon ein paar Mal besprochen, durchaus, der Umbruch muss weiter vonstatten gehen. Es gibt weiterhin Schwächen im Kader. Und dass Vlahovic ein Verkaufskandidat sein wird, wenn Juve nächste Saison nicht in der Champions League spielt und dadurch keine Millioneneinnahmen hat, das ist auch ganz, ganz logisch. Denn das ist mit der einzige Spieler, für den du eine sehr, sehr große Ablösesumme im Kader noch bekommst.
So ist es, so ist es.
Kaderprognostizierung oder so machen wir im Sommer dann nochmal.
Ich glaube auch. Und wir haben vielleicht ja auch noch eine Länderspielpause, wo wir zwischendurch nochmal mehr Fragen beantworten können, von denen es noch mehr gab. Schieß mal raus, was wir da noch auf der Straße haben liegen lassen sonst in dieser Woche. Ich habe noch im Hinterkopf, dass ich von mehreren Personen einen Blick in die Serie B, aber auch in die Serie C gewünscht wurde. Und da kann ich es direkt mal sagen, dass er zum Beispiel in der Serie C wird auch in der Länderspielpause gekickt. Und da wir da, glaube ich, sonst relativ wenig Gesprächsthemen haben, würde ich für euch jetzt schon mal sagen, alle, die was zu Serie B und der dritten Liga dann hören wollen, oder den dritten Ligen, muss man ja sagen, ist der 28. März euer Tag. Wenn an dem Wochenende davor, 25., 26. eben in der Serie A nicht gezockt wird, dann machen wir in der Woche ein bisschen was zu den unterklassigen Vereinen.
Das ist doch mal ein Wort.
So.
Genau, diverse, wir haben ja immer so in meinem Dokument den Blog allgemeine Fragen. Also erstmal natürlich danke, dass ihr das so zahlreich eingesendet habe. Ich glaube, ich werde das nächstes Mal am Samstag schon den Aufruf schicken. Dann habe ich noch ein bisschen mehr Zeit, mich am Sonntag darauf vorzubereiten. Zwei Fragen sind zum einen von Make Wood und von Silvano gekommen, wo es so ein bisschen um Ranking und Kategorien und sowas ging, wo ich sagen muss, dass ich natürlich als komplett parteiloser Sprecher in diesem Podcast Schwierigkeiten mit habe, etwas in der Form aufzustellen. Make Wood möchte, dass wir mal die Serie A-Teams nach persönlicher Sympathie ranken.
Und schwierig.
Ja, es fällt mir tatsächlich schwer. Also es gibt natürlich, wenn du Berlusconi als Vorstand hast oder wenn du Fans wie Lazio und vielleicht auch Hellas hast, dann bist du in der Sympathie nicht so weit oben wie andere Vereine. Aber Platz 1 ist dieser Verein und Platz 2 ist dieser, ich weiß nicht, ob ich das so. Ich habe ja nur noch einen Lieblingsverein in Italien, ne? Und
ja. Ich ja nicht, in dem Sinne. Und es ist ja jeder, darf ja jeder sagen, was er möchte, wenn er nicht gerade bei der BBC arbeitet. Aber angesichts der Tatsache, dass gerade Fußballfans während Fußballübertragungen dazu neigen, emotional zu werden, werde ich einen Teufel tun, Angriffsfläche zu bieten und jetzt Sympathien oder Nicht-Sympathien zu kommunizieren. Selbst tatsächlich muss ich auch mal sagen, und das gelingt mir sogar bei deutschen Vereinen selbst, wenn ich im Berufsmodus bin, spielt dann meistens Schwarz gegen Weiß, so, ne?
Ja.
Aber es ist mir schon aus ganz anderen Sachen ein Strick gedreht worden, muss man so zu sagen.
Alles klar. Das, ja. Ich hoffe, Make Wood, dass du das verstehst. Und dann haben wir noch von Silvano die Frage bekommen, was denn die stärkste Kurve ist, was die beste Stimmung ist. Das ist zum einen natürlich schwierig zu bewerten, weil ich noch nicht mehrere Spiele in jedem Stadion gesehen habe in Italien und das aus dem Fernsehen nicht so einfach nachzuvollziehen ist. Logisch, das ist vielleicht bei einem Verein wie Sassuolo, der nicht so eine gewachsene Fanstruktur hat und auch in der Region nicht der Nummer 1 Verein ist, irgendwie ein bisschen schwieriger ist, da einen Support aufzubauen, der vergleichbar ist mit dem von Milan oder Inter. Den, was weiß ich, 500 Ultras oder wie viele Sassuolo auch immer hat, würde ich daraus jetzt aber auch keinen Strick drehen.
Ja.
Deswegen, also das zu ranken, würde mir auch sehr schwer fallen.
Ich glaube, da machen wir es eher mal, dass wir dann das Stadion-Ranking aufs Parkett zaubern.
Oh, das ist doch eine schöne Überleitung.
Ja, das zaubern wir dann mal hin, weil Ich finde so Stadien und da gibt es viele, wo die Kurven gut sind, aber Ich würde auch nie sagen, dass die besser ist als die. Denn auch da könnte das eventuell Anlass zur emotionalen Diskussion werden.
Ja, und dann hat Silvano noch hinterhergeschrieben, dass wir mal über die Probleme im italienischen Fußball reden könnten, wie Rassismus und Mafia-Strukturen in den Stadien. Ich glaube, das ist etwas für einen gesonderten Schwerpunkt. Wer hat die Empfehlung, ich weiß nicht mehr, welche Folgennummer das war. Wir hatten ja mal mit Kai Tippmann et Altravita ausführlich über zum Beispiel die Rassismusproblematik in Stadien gesprochen, so in einer Sonderfolge, wo es keinen aktuellen Aufhänger gab. Vielleicht kannst du da auch noch mal reinhören, wenn du Interesse hast. Das ist auf jeden Fall zeitlos gehalten, würde ich sagen.
Ja, so ist es tatsächlich. Hör einfach alle alten Folgen nochmal durch, wo sie dabei sind. Aber das war tatsächlich auch irgendwie im Titel vor oder der Beschreibung.
Ja, genau. Und das war im Januar 2022 oder so.
Das könnte in jedem Fall hinkommen. So, war es das an gemischtem Salat oder hast du noch?
Noch nicht ganz. Das ist eine Frage, die geht, glaube ich, vor allem an dich als unseren Taktikexperten. Oh. Andreas schreibt, hallo Mario, hallo und Marius, bin seit einiger Zeit Fan eures Podcasts, vielen Dank. Aber ich habe jetzt erst die Insta-Seite gesehen. Ich hätte mal gerne eure Meinung zu einem Thema, das nicht nur die Serie A betrifft. In den letzten Jahren sehe ich bei egal welchem Verein, ich gucke so oft weggeschmissene Ecken, die zum Beispiel hüfthoch in den ersten Verteidiger gebolzt werden. Egal ob Tonali, Kimmich, Kevin De Bruyne oder sonst wer. Es wirkt so, als hätten die Spieler da null Gefühl im Fuß oder steckt da irgendeine Taktik hinter. Ich finde die Eckenqualität generell so schwach teilweise, sodass nicht mal Kopfballduelle möglich sind. Mario, ist dir als Kommentator das vielleicht auch schon aufgefallen?
Also Standardsituationen kannst du dir natürlich erarbeiten, sowohl also auch im Training, sowohl offensiv als auch defensiv. Es gibt Vereine, die das sehr, sehr gut können. Unter anderem Freiburg zählt dazu, ist beste Mannschaft, was Standards, runde Bälle angeht in der Bundesliga, auch bei Ecken. Und da ist tatsächlich eine ganz klare Tendenz zu erkennen, dass das sehr viel, gerade wenn auch ansonsten mal im Raum verteidigt wird, dass oft der sogenannte erste Pfosten anvisiert wird. Deswegen glaube ich, steckt schon ein Plan dahinter, wenn die Bälle auf den ersten kommen. Die sollen dann meistens aber verlängert werden. Glaube ich, dass das hüfthoch geschieht, dann vielleicht eher mit sehr viel Speed oder generell auch, wenn sie verlängert werden, ist tatsächlich da ausschlaggebend, dass die dann noch mit Speed reinkommen, dass man sie dann auch schnell gefährlich irgendwie da ins Getümmel weiterleitet. Ich glaube allerdings, dass es halt auch schon eine Sache ist, die, wie du, wenn du die mit einer guten Einstellung verteidigst, und das ist halt auch eine Sache, die man vermeintlich, also man kann Standardsituationen gut und leicht verteidigen, wenn die Einstellung stimmt, aber sie sind auch erfolgsbringend. Aber viele der weggeworfenen Ecken, glaube ich, sehen dann auch weggeworfen aus, weil sie in dem Moment gut verteidigt werden. Macht das Sinn, wie ich sage, ungefähr?
Ich fand das gut.
Okay. Aber klar, Hüfthof rein, das ist dann ein schlechter Fuß, ist keine Taktik so, ne? Aber ich glaube, du musst die Bälle halt auch mit Risiko spielen, wenn, und dann ist halt auch, sagen wir, viel Verschnitt mit dabei.
Ja, man merkt das ja auch bei Freistößen und Schüssen, da dann soll es vielleicht auch mal schnell gehen und dann
Ja.
trifft man ihn halt nicht richtig, ne?
So ist
Und
es.
ich denke mir dann auch so als Fan immer so. Jahrelang beim Hamburger SV in der ersten Fußball-Bundesliga geschimpft.
Wann war das?
Das ist schon lange her. Und das nicht verstehen können, aber irgendwie weiß ich nicht. Wenn man dann selbst da mal steht, ich weiß, man ist selbst kein Profi, aber egal.
Fino oder Fide in Sachen Fragen?
Zwei Sachen haben wir tatsächlich noch. Einmal von Yannick, das hatten wir letzte Woche schon verschoben, da ging es um die taktische Entwicklung der Serie A und dann eine Frage von Tobias zur wirtschaftlichen Entwicklung der Serie A und Vergleichen zum Beispiel zur Premier League und so weiter. Würde ich aber tatsächlich jetzt auch den Länderspielpausen-Joker ziehen.
Ja, Länderspielpausen-Joker und da dann tatsächlich auch, ich habe es vorhin kurz hier angesprochen, diese Überlegungen, dass die Liga selber ein Sky aufkauft, das würde dann ja nochmal auch irgendwie eine ganz neue Gemengelage bringen. Also wirtschaftliche Entwicklung vielleicht sogar eher was für die Sommerpause, weil da noch so viel passieren kann und das dann schon auch damit zusammenhängt.
Tobias fragt aber eine Teilfrage sozusagen, die können wir so mit einem Wort beantworten. Wie könnte Chancengleichheit hergestellt werden oder ist beziehungsweise wird die Premier League enteilen? Ja, die Premier League ist enteilt.
Die Premier League ist enteilt, aber ob sie dieses Jahr einen Champions League-Sieger stellen, ist deswegen trotzdem noch nicht gesichert.
So sieht's aus. Trotzdem kann Bournemouth 30 Millionen für Zanlolo ausgeben, wenn sie wollen.
So. Macht es trotzdem nicht zu der Liga, die ich jedes Wochenende angucke, weil es mir Bock macht. Ansonsten Chancengleichheit. Wollen wir über Umverteilung und Kapitalismus sprechen zum Ende dieser Ausgabe? Oder würde das den Rahmen sprengen? Ich weiß es nicht.
Ich bin dafür und dagegen.
Und ich bin für
Nicht
kostenlosen
also
Nah
komplett dagegen, ist
ja.
wahrscheinlich schwierig zu sagen, aber.
Ich bin für kostenlosen Nahverkehr und dass endlich das verfickte Ticket da kommt.
Jo,
Das
Alter.
ist,
Haut
ja.
rein.
So.
Mach Olaf.
Wenn ihr in Berlin wohnt, könnt ihr es Volksabstimmung machen oder Bürgerentscheid oder so. Im Übrigen in Sachen Umwelt, Klima, dies, das, aber auch da mache ich das Fass nicht mehr auf.
Schon
Sollen alle.
zu viel Angriffsfläche geboten.
Gut, dann haben wir schon wieder eine gute, ja, mehr als eine gute Stunde Italien-Content für euch zum ordentlich durch die Woche kommen. Ist spannendes in der Champions League, aber als auch in der Europa League mit dabei und am kommenden Wochenende dann,
Zwei Derbys, ne?
ja, zum einmal Derby d'Italia Inter Juventus und davor am Sonntagabend 18 Uhr Lazio gegen die Roma. Boah, der Sonntag ist eh relativ nice, würde ich mal sagen. Also 12:30 Abstiegskracher, Samp Hellas, 15 Uhr Florenz Lecce, aber auch eben Torino Napoli. Mal sehen, wie Juric da Spalletti versucht auszubremsen. Das um 15 Uhr auch und dann 18 Uhr Derby in Rom im Olimpico und dann San Siro Inter Juve. Ich glaube, da werden einige Dinge passieren, über die wir dann sprechen werden und ihr hört das dann am nächsten Dienstag. Bis dahin bleibt uns gewogen. Danke für eure Unterstützung. Danke, dass ihr das gemeinsam mit uns so lebt. Ich weiß immer noch nicht, ob man bei uns Apple inzwischen folgen kann, ohne dass die App abstürzt. Bei mir funktioniert es. Ich weiß es nicht. Es geht mir auf den Sack. Aber solange ihr uns hören könnt, ist das doch schon mal die Hauptsache. Marius, jetzt du mal raus aus dem Office. Jo. Mach da hinten noch die Tafel sauber, ne? Der Letzte, der rausgeht, vergiss das Licht nicht auszumachen.
Genau.
Bleibt gesund, bleibt ihr auch gesund. Danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo. 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 Ancora Pirlo. Di tecco.